Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wiedewild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir zeichnen heute auf am Donnerstag, den 1. August gegen mittags. Ich bin immer noch Pia Lorenz, Chefredakteurin von Berg Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch diese Woche wieder...
Ein Hund, den habt ihr vielleicht im Hintergrund gerade gehört. Das war aber nicht mein Bellen. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin nicht bellender Strategieberater, Anwalt und Kolumnist aus Berlin. Und Pia, ich habe jetzt eine Frage an dich. Wo warst du am Montagabend?
Ich ahne, worauf du hinaus willst. Ich war im Bett. Es ist ein Skandal. Da gibt es einmal einen kleinen Pseudoskandal in der Jurabranche, wenn ich früh schlafen gehe. Ich habe es echt komplett im wahrsten Sinne des Wortes verpennt. Also es geht um eine Vorabveröffentlichung eines Bundesverfassungsgerichtsurteils, das schon am Montagabend plötzlich im Netz kursierte, obwohl es erst am Dienstagmorgen verkündet wurde. Damit fangen wir natürlich gleich an.
In dieser Folge Gerechtigkeit und Loseblatt. Das Wahlrechtsurteil, wieso die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fast alle glücklich macht, außer eben eine IT-Abteilung in Karlsruhe. Dann sprechen wir über den vielleicht letzten NS-Prozess Deutschlands, der jetzt am BGH verhandelt wird. Wir beugen uns über Bidens Wunschliste für eine Reform des Supreme Courts. Und wir haben einen Fail des Justizprüfungsamts Hamm dabei. Da geht es um, und so ein Wort gibt es wirklich nur bei uns in der juristischen Ausbildung, Blockversager.
Das Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag die Wahlrechtsreform der Bundesregierung überwiegend für verfassungsgemäß erklärt. Kurz gefasst ist der Wegfall von Überhang- und Ausgleichsmandaten in Ordnung. Die 5% Sperrklausel muss aber wieder ergänzt werden, um die Möglichkeit als Partei auch dann Sitz im Bundestag zu bekommen, wenn die Partei zwar nicht 5% der Zweitstimmen bekommen haben, aber ihre Bewerber in mindestens 3 Wahlkreisen die erfolgreichsten Kandidaten waren. Aber bevor wir über die Inhalte und Konsequenzen des Urteils reden, müssen wir darüber sprechen, warum das Urteil, das eigentlich wie immer beim Bundesverfassungsgericht am Dienstagmorgen um 10 Uhr verkündet werden sollte und dann zeitgleich auf der Webseite veröffentlicht wird, plötzlich schon am späten Montagabend im Netz kursierte. Da war die Aufregung groß. Was ist es jetzt? Ein Leak, ein Leck oder vielleicht ein Hack? Hendrik, wissen wir mittlerweile, was da eigentlich los war?
So richtig wissen wir es nicht, aber wir können ein paar Mutmaßungen anstellen. Das Bundesverfassungsgericht selbst habe ich auch nochmal angerufen. Die bleiben aber bei dem, was sie in der Pressemitteilung mitgeteilt haben. Die haben nämlich nach der eigentlichen PM fürs Urteil, haben sie noch so eine kleinlaute Reparatur-PM sozusagen hinterhergeschickt. Ich zitiere, das Bundesverfassungsgericht bedauert, dass offenbar bereits am gestrigen Tag eine Version der schriftlichen Urteilsgründe vorübergehend über das Internet öffentlich zugänglich war. Das Wort offenbar finde ich interessant. Was heißt hier offenbar?
Das war so.
Und dann geht's weiter mit, es gibt derzeit Anhaltspunkte dafür, dass dies eine technische Ursache hatte. Das ist nun interpretationsoffen wie das fluffigste Bundesverfassungsgerichtsurteil. Mhm. Denn technische Ursache kann nun ja wirklich alles möglich sein. Ist nicht auch ein Hack irgendwie eine technische Ursache? Naja. Also vielleicht gehen wir mal ganz kurz zurück. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Ein wohl Mathematiker hatte aus Interesse irgendwie rausgekriegt, dass Entscheidungen, wenn die auf dem Server beim Bundesverfassungsgericht abrufbar sind, ein älteres Datum haben als die eigentliche Veröffentlichung. Sprich, spricht vieles dafür, dass die PDFs da schon liegen, bevor es eigentlich veröffentlicht wird, was ja nicht so verwunderlich ist. Man macht ja erstmal das Urteil fertig und dann gibt es den Tag der Verkündung und dann stellt man es irgendwie online. Und er hat jetzt rausgekriegt, dass die URL, also die Adresse, die Internetadresse dieser PDFs, die man bei bundesverfassungsgericht.de abrufen kann, einer bestimmten Logik folgt.
Und das, kurzer Zwischeneinschub, das sind in der Regel beim Bundesverfassungsgericht, glaube ich, gerade keine PDFs. Ich glaube, der BGH macht PDFs und das Bundesverfassungsgericht nicht, oder?
Ja, die haben immer dieses HTML-Ding, wo wir dann immer hübsch draufklicken und daneben ist aber immer auch ein PDF-Link.
Ah, okay.
Und um den ging es. Denn das, was kursierte am Montagabend, als du geschlummert hast, habe ich auf dem Handy ja schon aufgeregt. Natürlich das PDF studiert, was da kursierte und dir ja auch weitergeleitet. Also es geht tatsächlich um ein PDF, aber du hast recht, erstmal auf der Webseite sind HTML-Dateien. So, und dieses PDF liegt also unter einer Adresse, die geht los mit bundesverfassungsgericht.de, dann Shared Docs, das ist auch ziemlich üblich, Downloads.de, das steht für Deutsch, manchmal hat das Bundesverfassungsgericht ja englische Sachen, dann kommt Jahreszahl 2024, 07 und dann kommt eine längere ja, Zahlenkolonne FS 202-40730 unterstrich 2b VF 000123.pdf. So, klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Man kann das nämlich sich herleiten, was es alles ist. Man erkennt das schon mit 2024 irgendwie eine Jahreszahl her. Ich will es aber kurz machen.
Ja, bitte.
Es gibt
wir sind ja hier nicht im Programmierer-Podcast.
Wir sind hier im Heise-Podcast jetzt. Genau. Also es gibt diesen European Case Law Identifier und das ist eben so ein Standard, mit dem man das europäische Case Law, zu dem auch nur das Bundesverfassungsgericht hört, kodieren kann. Und der setzt sich in bestimmter Art und Weise zusammen, packen wir euch in die Shownotes einen Link dazu, falls euch das interessiert. Und es geht eben los mit ECLI, damit man weiß, das ist jetzt der ECLI, der European Case Law Identifier. Und dann geht's los mit DE, Bundesverfassungsgericht, Jahreszahl FS, das steht für F, abstrakte Normenkontrolle. Fragt mich nicht, warum das F ist. Es ist so.
Der einzige Buchstabe, der nicht vorkommt. Mhm.
Genau, hier ist es FS, das ist eine abstrakte Normenkontrolle. Es kann aber auch, also S ist dann Senatsentscheidung. Es kann auch R sein. R ist dann eine Verfassungsbeschwerde. Und danach kommt wiederum Datum, Monat, Tag und das Aktenzeichen. Das ist eigentlich das einzig richtig Komplizierte. Da geht es dann los mit 2BVF. Das kann man sich noch zusammenreimen und dann dreimal die 0123. Ja, dass die Nullen davor sind, liegt halt daran, man weiß ja nie, wie viele Felder da kommen und dementsprechend brauchst du da Platz. So, das ist dieser Identifier. Wenn man den zusammenbaut, dann kann man halt diese Datei auch aufgreifen, ohne dass ein Link da ist, ohne dass eine PM da ist, ohne dass ein irgendwer darauf aufmerksam macht. Das hat dieser Mathematiker MQ86MQ. Und so weiter gemacht.
Aber war dieses Ding dann schon online? Also war es schon veröffentlicht, wenn man nur die URL kannte, richtig?
Natürlich.
Okay, ja, ich glaube, das muss man mal klarstellen, so für die Menschen da draußen.
Da ist keiner in den Serverraum beim Bundesverfassungsgericht gelaufen, hat einen USB-Stick irgendwo reingesteckt und gesagt, ach prima, was ich hier gefunden habe, sondern man tippt das einfach rein.
Und es hat auch keiner auf Veröffentlichen geklickt, sondern es war veröffentlicht, es war halt einfach nur nicht klar, richtig?
Ob da jetzt jemand geklickt hat oder nicht, ist dann reichte Spekulation. Ich habe da meine persönliche Theorie, die kann ich gleich noch ein bisschen belegen, aber es ist, man kann wohl davon ausgehen, dass es kein Hack ist, weil wer sich einfach nur so eine URL zusammenbastelt, hackt nicht. Das ist Unsinn. Hacken heißt immer irgendwie überwinden von irgendwelchen Sicherheitsmechanismen. Auch übrigens im strafrechtlichen Sinne, da gibt es ja auch wilde Spekulationen, die ihr bei Beck auch noch schön aufgeschrieben habt. Die ganzen Paragraphen kann man da durchixen, aber come on, es ist das Erraten einer URL-Adresse, das ist kein Hack.
Ist natürlich kein Hack, lächerlich.
Genau, man kann sich jetzt ein bisschen zusammenreimen, was da passiert ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, was benutzt das Bundesverfassungsgericht eigentlich für eine Software. Die haben den Government Site Builder, das kann man sich im Quelltext genau angucken, da steht das wortwörtlich drin, ist also keine Spekulation. Und das ist ein Baukasten für Webseiten und so weiter. Der wird von x Behörden benutzt. Also der ist irgendwie bei wirklich sehr, sehr vielen sehr vielen Webseiten wird er benutzt und soll einer Behörde natürlich ermöglichen, möglichst leicht irgendwelche Dinge zu veröffentlichen. Und da gibt es dann auch ein Vier-Augen-Prinzip vorgesehen und so weiter. Da ist also nicht gebastelt worden. Ja, zwischendurch war ja auch die Spekulation, naja, da hat wohl ein Bundesverfassungsrichter irgendwie in seiner Freizeit hobbymäßig die Webseite zusammengedengelt und dabei leider ein riesen Digitalloch hinterlassen. Also das ist Quatsch. Ich gehe davon aus, da hat jemand einfach diesen GBS falsch bedient. Vielleicht hat da jemand vorher auf Veröffentlichen geklickt oder einfach die Sicherheit nicht, gibt meistens irgendwelche Häkchen in solchen Dingern, wo man dann sagen kann, soll das online sein, soll es nicht online sein. Mhm. Und das ist wahrscheinlich einfach versehentlich gemacht worden, da gab es irgendeinen Ablauffehler. Mehr wissen wir zurzeit nicht. Mehr wollte, wie gesagt, auch der Sprecher vom Bundesverfassungsgericht nicht sich entlocken lassen. Ich habe auch gefragt, ja, wann wissen wir denn jetzt mal mehr? Denn es gibt ja immerhin Leute wie Günther Krings aus der CDU, die haben dann das Ganze herrlichst in den großen Kontext gestellt und gesagt, ja, wir sprechen über die große Resilienz des Bundesverfassungsgerichts und wollen die stärken, aber das sei jetzt nun ein Problem der inneren Resilienz, finde ich aus kommunikationstechnischer Sicht wirklich ganz reizend. Aber ne, also es ist schon mal beunruhigend.
Ich finde es ganz populistisch, aber okay. Wir können das ja einfach mal so stehen lassen. Ist natürlich ein Problem der inneren Resilienz.
Wir können uns immer über Günther Krings streichen. Das ist ganz interessant. Vor allen Dingen bin ich dann immer an der Seite von Günther Krings, wo ich sonst eigentlich immer nicht stehe. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so liegen. Jedenfalls, also kein Hack, kein Leck, also kein Leak, um es mal so zu sagen. Ich hatte dann auch irgendwie fahrlässig geschrieben, das ist ein Leak. Ja, Leak heißt aber inzwischen, das ist so sprachgewohnheitsmäßig dahin gerutscht, dass es dann durch irgendwie durchgestochen wurde. Das ist ja auch nicht der Fall. Da hat jemand einfach falsch geklickt. Das ist jetzt meine Mutmaßung. Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, falls das Bundesverfassungsgericht dieses unschöne Thema noch einmal aufmachen sollte.
Hätten wir diesen kleinen Pseudoskandal zum Anfang der Woche auch mal geklärt. Zumindest so, wie das im Moment möglich ist.
Soweit die technische Lage.
Was Karlsruhe da jetzt genau entschieden hat, was das fürs Wahlrecht und für die Bundestagswahl 2025 bedeutet und was er insgesamt von der Entscheidung so hält, das bespreche ich jetzt mit Herrn Professor Thomas Wischmeier. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Recht der Digitalisierung an der Uni Bielefeld und forscht auf dem Gebiet des deutschen und europäischen Verfassungs- und Verwaltungsrechts. Wenn man sich seine Veröffentlichungsliste anguckt, kann man auf die Idee kommen, dass er auch das Wahlrecht ziemlich gerne mag. Hallo Herr Wischmeier, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein kann.
Wir sind sehr dankbar, dass Sie das Wahlrecht mit uns auseinanderdröseln. Das ist ja jetzt nicht die allereinfachste Materie, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Ich würde jetzt gerne mal mit dem Ergebnis der Entscheidung vom Dienstag anfangen. Sinn der Wahlrechtsreform der Bundesregierung war es ja, den Bundestag zu verkleinern. Wissen wir jetzt seit gestern, also nach dem Urteil aus Karlsruhe, ob ihr das für die nächste Bundestagswahl oder vielmehr danach gelungen ist?
Da steht ziemlich sicher fest, dass der nächste Bundestag 630 Abgeordnete haben wird. Ja, ich denke, das ist ziemlich klar.
Das Bundesverfassungsgericht hat in ihrem jetzigen Zustand ja nur die 5% Sperrklausel beanstandet. Also die Sperrklausel ohne die Grundmandatsklausel. Kann oder muss die Bundesregierung die jetzt neu machen? Das steht ja jetzt nur drin. Bis zu einer Neuregelung gilt die Sperrklausel praktisch so, wie sie vorher war. Könnte die Bundesregierung vor der Wahl überhaupt noch agieren? Ist ja nicht mehr allzu viel Zeit. Und müsste sie das?
An sich ist ja noch eine ganze Weile Zeit. Die Bundestagswahl ist ja erst im nächsten Jahr. Es gilt aber der Grundsatz, dass das Wahlrecht ungefähr ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl feststehen sollte. Das ist nicht einfach nur eine politische Klugheitsregel, sondern das ergibt sich auch aus Leitlinien, die die Venice Commission, also ein internationales Beratungsgremium, für Verfassungsstaatlichkeit, für Rechtsstaatlichkeit entwickelt hat. Und dann, da steht das drin und daran orientiert man sich in Deutschland gerne. Deswegen ist unser Ziel in Deutschland schon, dass ungefähr ein Jahr vor der Wahl die Regeln für die Wahl feststehen sollten. Und das ist dann doch relativ bald. Das wäre im August. Die Frist würde im August ablaufen. Und das ist jetzt natürlich eine relativ kurze Phase, um ein so schwieriges und auch politisch umstrittenes Projekt wie diese Reform der Sperrklausel anzugehen. Deswegen denke ich mal, könnte man machen. Die ersten Reaktionen aus der Politik, die ich heute Morgen so vernommen habe, deuten eher darauf hin, dass das jetzt nicht ganz oben auf der politischen Agenda steht. Es gibt ja auch andere wichtige Dinge zu tun. Für die nächste Bundestagswahl bietet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts selbst jetzt erstmal eine gute Grundlage, auch auf der Basis weiterzumachen. Also der Druck, da unmittelbar zur Reform zu schreiten, ist nicht riesig. Aber natürlich ist es so, besser der Gesetzgeber macht es und regelt es, als dass wir auf der Basis einer Anordnung des Bundesverfassungsgerichts dann dauerhaft agieren. Also eine Dauerlösung ist das nicht. Das Bundesverfassungsgericht darf solche Fortgeltungs- und Regelungsanordnungen treffen, steht auch im Bundesverfassungsgerichtsgesetz drin. Aber an sich hat es ja gesagt, die Regelung im Gesetz ist verfassungswidrig. Und da hätten wir natürlich schon gerne jetzt auf Dauer eine verfassungskonforme Neuregelung durch den Gesetzgeber und nicht durch das Verfassungsgericht selbst.
Jetzt kommen wir schon langsam zu den Details und wir sind ja hier auch in einem Rechtspodcast. Wir wenden uns an Juristinnen und Juristen. Daher gern auch mit ein paar Vorschriften. Wir werden immer explizit gebeten, nochmal die Vorschriften mitzunennen. Vielleicht jetzt mal etwas detaillierter. Worüber hat das Bundesverfassungsgericht entschieden? Vielleicht fangen wir jetzt an mit dem Zweitstimmendeckungsverfahren, das der zweite Senat gebilligt hat. Was genau hatte die Bundesregierung neu geregelt und woran hat das Bundesverfassungsgericht diese Neuregelung jetzt gemessen?
Ja, also Wahlrecht war bisher ja, so stand es im Bundeswahlgesetz Alterfassung ein, Wahlrecht, das auf dem Grundsatz der personalisierten Verhältniswahl basierte. Das war in Paragraph 1 des Bundeswahlgesetzes Alterfassung auch explizit so geregelt. Und jeder kennt das, Erststimme im Wahlkreis, Zweitstimme für die Parteien. Die Landeslisten wurden da gewählt und dann galt der Grundsatz, wer im Wahlkreis gewählt war, der war eben auch im Bundestag sicher drin. Da hatte man das Problem, wenn das Zweitstimmergebnis dafür nicht gereicht hat, dann muss es Überhangmandate geben. Und seit ungefähr 10 Jahren wurde das dann durch Ausgleichmandate ausgeglichen, sodass der Proporz insgesamt gewahrt blieb, bis auf die letzten 3 Überhangmandate, die dann der CSU zugute kamen. Das war auch noch okay, wie das Bundesverfassungsgericht gerade erst neulich entschieden hat. Aber insgesamt hat das System dazu geführt, dass der Bundestag eben wahnsinnig stark angewachsen ist. Damit haben wir ja angefangen. Jetzt war nach verbreiteter Einschätzung, die am Anfang auch die Oppositionsparteien mitgetragen haben, dass so groß geworden der Bundestag, dass man hier wirklich die Funktionsfähigkeit gefährdet sah. In der Kommissionsarbeit und dann auch schließlich im Parlament hat sich dann das jetzige Modell Zweitstimmendeckung durchgesetzt, wo man gesagt hat, wir setzen die Zahl der Bundestagsabgeordneten fix. Wir setzen weiterhin fix das proportionale Ergebnis mit der Zweitstimme. Also die Zusammensetzung des Bundestages soll sich vollständig am Zweitstimmenergebnis orientieren. Und dann irgendein Tod muss man sterben. Dann hat man irgendwie natürlich das Problem, wenn es irgendwie mehr Erststimmenkandidaten, die erfolgreich sind, gibt, als es Zweitstimmenplätze gibt. Und das Ergebnis dieser Reform war dann jetzt zu sagen, na gut, dann opfern wir die Erststimmenkandidaten, die erfolgreich waren im Wahlkreis, aber die nicht so erfolgreich waren, dass sie wie die anderen Erststimmenkandidaten, also die, wir nehmen die Erststimmenkandidaten sozusagen nur bis zu dem Erfolgsquotient, wie wir dann auch Zweitstimmenplätze für sie haben. Die schlechtesten Erststimmenkandidaten bei Überhängen werden also abgeschnitten, die ziehen nicht mehr ein. Also die Zweitstimme wird letztlich gegenüber der Erststimme priorisiert oder privilegiert, könnte man so sagen. Und das hat das Verfassungsgericht gebilligt. Das hat gesagt, wir müssen nicht an dieser Privilegierung der Erststimme festhalten. Wir können das jetzt gewissermaßen auch umdrehen und sagen, die Zweitstimme ist die wichtigere Stimme. Und hat das geprüft an den Wahlrechtsgrundsätzen, Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 und an der Chancengleichheit der Partei in Artikel 21 und gesagt, das ist unter Gleichheitsgesichtspunkten kein Problem. Die Stimmen, die die Wählerinnen und Wähler abgeben, werden nach wie vor gleich gezählt und haben auch die gleichen Erfolgschancen. Denn dieses Wahlrecht gilt ja für alle Parteien und für alle Kandidatinnen und Kandidaten. Da gibt es keine Gleichheitsverzerrung. Das ist auch kein Problem mit Blick auf die Unmittelbarkeit der Wahl, denn es tritt kein Wille eines Dritten dazwischen, so wie man das von dem Wahlmännerkollegium in den USA kennt. Und auch mit Blick auf die Chancengleichheit der Parteien gibt es kein Problem. Also verfassungsrechtlich eigentlich eine relativ einfache Prüfung. Man muss sagen, die ist ziemlich erschwert worden dadurch, dass einfach sehr viele Kolleginnen und Kollegen auch in der Wissenschaft, ich würde mal sagen, so ein paar Nebelkerzen geworfen haben und das sehr viel verkompliziert haben, wenn man eigentlich irgendwie sich angesehen hat, wie das Verfassungsgericht bisher mit diesen Wahlrechtsgrundsätzen umgegangen ist, dann war das Ergebnis jetzt wenig überraschend zu sagen, das war verfassungskonform.
Aber es gab doch, Sie sagen es ja gerade selber, auch nicht nur auf politischer Ebene so viele Gegenargumente. Also mein Favorit war der verwaiste Wahlkreis. Ich habe da immer so vor meinem inneren Auge irgendwie so leere Straßen gesehen mit verwelkten Geranien in Bayern irgendwie, die keinen Kandidaten mehr haben und so. Wieso hat denn das Bundesverfassungsgericht jetzt einfach das alles so vom Tisch gewischt?
Ich würde nicht sagen, dass es das vom Tisch gewischt hat, sondern man muss sich ja fragen, was ist der verfassungsrechtliche Wert einer Wahlkreisrepräsentation? Und wenn wir jetzt erstmal ins Grundgesetz schauen, dann steht da nicht drin, die Wahlkreise müssen alle irgendwie einen Kandidaten, eine Kandidatin nach Berlin schicken, sondern da steht eben drin, das Wahlrecht muss gleich, unmittelbar, geheim etc. Sein. Der Gesetzgeber hat dementsprechend hier die Möglichkeit, das Wahlrecht auszugestalten und er kann, das sagt auch diese Entscheidung ganz deutlich, er kann dabei der Regionalisierung des Bundestages, dazu dienen ja die Wahlkreise, gewisse Priorität einräumen, kann eben sagen, wir wollen, dass irgendwie jeder Wahlkreis da irgendwie tatsächlich auch in Berlin einen Abgeordneten hat. Aber er muss das nicht machen, solange die Wahl insgesamt gleichen Bedingungen genügt. Und wenn der Gesetzgeber sich jetzt dafür entscheidet, dass er Funktionsfähigkeit des Bundestages wichtiger findet als den verwaisten Wahlkreis in Bayern, dann ist das im Rahmen seiner Gestaltungsprärogative.
Das war ja jetzt sozusagen für die CSU eigentlich ein zentraler Punkt, mit dem sie verloren hat. Aber die CSU war ja mit ihrem Organklageantrag erfolgreich. Und manche schreiben jetzt, das fand sich ja durchaus mehrfach, gar von einer Lex-CSU. Und da kommen wir dann zum zweiten Punkt, nämlich zur 5% Sperrklausel. Die hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Begründung auch mit Bezug explizit auf die CSU in der aktuellen Form für verfassungswidrig gehalten. Weil die Bundesregierung mit der Wahlrechtsreform die sogenannte Grundmandatsklausel ja gestrichen hat. Also die Möglichkeit, dass eine Partei auch dann Sitze im Bundestag bekommt, wenn sie zwar nicht die 5%-Hürde schafft mit den Zweitstimmen, aber wenn ihre Bewerber in mindestens 3 Wahlkreisen die erfolgreichsten Kandidaten waren. Warum? Also vielleicht einmal auseinandersortiert, was hat das Bundesverfassungsgericht zur 5%-Hürde entschieden und was zur weggefallenen Grundmandatsklausel und was zum Teufel hat das alles mit der CSU zu tun?
Ja, das ist wirklich der spannendste Aspekt der Entscheidung. Ich glaube, der erste Aspekt, das fand ich relativ konventionell, das war wenig überraschend, auch wenn das vielleicht einige anders gesehen haben. Aber die Entscheidung wird wirklich spannend in diesem zweiten Teil. Also erstmal ist ja klar, Sperrklauseln sind ein Problem für eine Demokratie und für ein Wahlrecht, weil bestimmte Wählerinnen und Wähler dann einfach keine Repräsentation im Parlament haben. Also die sind rechtfertigungsbedürftig.
Aber die haben ja durchaus auch irgendwie einen sinnvollen Zweck. Also so eine Sperrklausel dient ja vor allem dazu, noch eine noch weiter zersplitterte Parteienlandschaft irgendwie zu verhindern.
Sie sind ein Problem. Sie können gerechtfertigt werden. Also wir sagen immer, diese Sperrklauseln sind ein Eingriff oder eine Beeinträchtigung der Wahlrechtsgleichheit. Bestimmte Stimmen entfalten dann keinen Erfolgswert im Parlament. Aber das Bundesverfassungsgericht betont eben, sie können gerechtfertigt sein, um, Sie haben es gerade gesagt, die Zersplitterung des Parlaments zu verhindern. Und wir haben da in der Vergangenheit ja für verschiedenste gesetzgebende Körperschaften auch unterschiedliche Entscheidungen gehabt. Für das Europäische Parlament wissen wir zum Beispiel, 5%, auch 3% Sperrklausel sind nicht okay, wegen der besonderen Funktionsweise des Parlaments. Für Kommunalvertretungen auch nicht. Bundestag hat das Bundesverfassungsgericht immer gesagt, diese 5% Sperrklausel ist nach wie vor gerechtfertigt. Und daran hält es auch in dieser Entscheidung fest. Aber, genau, der entscheidende Punkt ist, dass das Verfassungsgericht bei der Bewertung der Sperrklausel schon immer auch gesagt hat, das ist eine Sache, die können wir jetzt nicht einfach so aus der Verfassung ableiten. 5% steht da nicht drin. Wo sollen diese Zahlen herkommen? Das ist etwas, wo es auf die politische Wirklichkeit auch stark ankommt. Also das Verfassungsgericht ist da sehr realistisch und pragmatisch bei diesen Sperrklauseln. Und das kommt auch in dieser Entscheidung zum Ausdruck. Hier sagen sie, prinzipiell haben sie sich diese 5% Sperrklausel bewährtes Instrument. Aber wenn jetzt durch den Wegfall dieser Grundmandatsklausel, also der Möglichkeit, dann doch irgendwie so ins Parlament einzuziehen, wenn man 3 Direktmandate erzielt, wenn dadurch die Sperrklausel quasi verschärft wird und wenn dann droht, dass eine ja für das Parlamentsleben, auch für die Bundesrepublik so zentrale Partei wie die CSU rauszufallen aus dem Parlament, wenn das droht, dann haben wir ein Problem. Es begründet das jetzt nicht eigentlich mit der CSU und der Rolle der CSU im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, also nicht explizit, aber implizit schon so ein bisschen. Worauf es in der Sache abstellt, ist zu sagen, die Sperrklausel ist gerechtfertigt, weil sie die Funktionsfähigkeit des Parlaments schützt. Wenn wir aber die Situation haben, dass CDU und CSU von vornherein nicht miteinander im Wettbewerb stehen, gleiche politische Ziele haben und völlig klar ist, wenn sie gemeinsam dann im Parlament sind, auch als Fraktionsgemeinschaft agieren werden, dann gibt's innerhalb des Parlaments keine organisatorischen Probleme, sondern dann fügt sich die CSU, auch wenn sie möglicherweise die 5%-Hürde nicht erreicht, trotzdem in diesen parlamentarischen Betrieb, in diese Organisationsstrukturen vollumfänglich ein. Die wird nicht die Funktionsweise des Parlaments gefährden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann gegenüber einer solchen Partei auch die Sperrklausel nicht greifen. Also die Sperrklausel muss eigentlich eine Ausnahme vorsehen, so das Verfassungsgericht, für solche Konstellationen, wo zwei Parteien nicht miteinander im Wettbewerb stehen, eng miteinander verbunden sind und konkrete Indizien darauf hindeuten, dass sie dann auch, wenn sie ins Parlament eingezogen sind, dort zusammenarbeiten werden und eine Fraktion bilden werden. Und das ist im Fall der CDU und der CSU der Fall. Das sagt das Gericht auch sehr eindeutig. Bei der Linkspartei, die unterliegt ja insoweit, ist das beispielsweise nicht ersichtlich.
Und das heißt, es muss dann weiterhin für solche Parteien, die besonders in bestimmten Regionen zum Beispiel stark sind, so bleiben, dass sie auch über Direktmandate einziehen können?
Ja, eigentlich nicht. Also eigentlich ist die, wenn man die Entscheidung jetzt konsequent weiterschreiben würde von dieser argumentativen Ausgangsbasis heraus, dann würde man sagen, okay, die Sperrklausel braucht genau eine Ausnahme, nämlich diese Lex CSU, also für diese besondere Situation, wo zwei Parteien so eng miteinander verschwestert oder verbrüdert sind, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann kommt es eigentlich nicht auf die regionale Repräsentanz an.
Aber wieso freut sich denn jetzt auch die Linke so? Die hat doch eigentlich verloren.
Ja, weil das Gericht dann anders abbiegt. Und das ist vielleicht der pragmatischste Teil der Entscheidung, jedenfalls aber der sich gar nicht mehr so logisch aus dem Vorangesagten ergibt. Das Gericht sagt dann eben, okay, die Sperrklausel, so wie wir sie jetzt haben, ist zu hart, weil sie für diese konkrete Situation CSU keine Ausnahme vorsieht. Das heißt, der Gesetzgeber muss an die Sperrklausel ran. Dann sagt es, wie der Gesetzgeber jetzt weiter vorgeht, das kann er auf unterschiedliche Art und Weise machen. Er kann die Sperrklausel absenken. Er kann natürlich diese Lex CSU einführen, aber er kann auch die Sperrklausel sonst modifizieren. Und er kann, und dann wird es erstaunlich, er kann eben auch diese alte Grundmandatsklausel wieder einführen. Prüft dann sogar nochmal, ob die eigentlich okay ist. Wenn man ganz streng sein würde, dann muss man sagen, naja, gerade im neuen Wahlrecht, dass ja diese Erststimme nicht mehr so hoch gewichtet.
Das ist schon ein Widerspruch, ne?
Da ist ein kleiner Widerspruch drin, ja. Das würde ich auch so sehen. Es bezieht sich darauf, dass es früher, also das Verfassungsgericht eben früher mal gesagt hat, Grundmandatsklausel ist okay und das leitet dann irgendwie so aus dem Zusammenhang der Reform, da gibt es ja auch immer noch eine Erststimme her, dass diese Erststimme nicht komplett irrelevant ist. Aber nochmal zur Erinnerung, das war ja schon auch einer der Gründe, weshalb man diese Grundmandatsklausel gestrichen hat auf den letzten Metern des Gesetzgebungsverfahrens, weil Sachverständige gesagt hatten, die Grundmandatsklausel passt nicht mehr in dieses neue Konzept mit der Zweitstimmendeckung rein. Also jetzt kommt die Grundmandatsklausel hier am Ende doch wieder raus. Ich glaube, das kann man wirklich nur aus pragmatischen Gründen erklären, dass man gesagt hat, da steht ein bekanntes und bewährtes Modell bereit. Wenn wir jetzt für die nächste Bundestagswahl schnell Klarheit haben wollen, wenn wir die Sache auch politisch befrieden wollen, und das ist im Wahlrecht, finde ich, auch kein vernachlässigenswerter Belang. Das Wahlrecht soll irgendwie überpolitisch und überparteilich sein. Dann machen wir jetzt einfach mit dieser Grundmandatsklausel irgendwie weiter. Und da profitiert dann eben nicht nur die CSU davon, sondern möglicherweise auch die Linkspartei. Und dann ist irgendwie gut und jetzt müssen wir dann irgendwie weitergehen. Also das ist so der pragmatische Schluss.
Und genau diese faktische Fortgeltung der Grundmandatsklausel hat das Bundesverfassungsgericht ja jetzt eben auch erstmal angeordnet, quasi bis zu einer Neuregelung ohne eine Frist zu setzen. Von daher könnte man da jetzt durchaus erstmal friedlich durch die Bundestagswahl 2025 durchgehen. Ich würde gern einmal noch, Sie haben es gerade schon gesagt, auf das Gesetzgebungsverfahren eingehen. Kann man aus dem Urteil was ablesen? Man hört ja im Moment relativ häufig seit Jahren, aber würde ich schon sagen mit zunehmender Tendenz, den Vorwurf, nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus Verbänden, die Ampelkoalition prügele Gesetzgebungsverfahren durch. Also Beteiligte kriegen nicht genug Zeit, um Stellung zu nehmen. In letzter Minute kommen wichtige Änderungen rein und so. Die Streichung der Grundmandatsklausel kam ja hier auch quasi so in letzter Minute. Deswegen hatte sich ja vor allem auch die CSU, meine ich, dagegen gewendet, auch quasi gegen das formale Zustandekommen des Gesetzes. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nö, war in Ordnung. Können Sie aus der Begründung irgendwas ablesen? Also vielleicht auch für diesen allgemein erhobenen Vorwurf, das gehe ja alles zu schnell und die Opposition werde nicht hinreichend beteiligt.
Also erstens muss man schon sagen, das ist jetzt kein Problem der Ampelkoalition. Das gab es auch in den Vorgängerregierungen. Die Klage ist alt. Das heißt nicht, dass sie nicht berechtigt ist. Das Gericht hält sich hier bedeckt. Es gibt ja parallel das Verfahren, was noch weiterläuft, gegen das sogenannte Heizungsgesetz, gegen das Gebäudeenergiegesetz. Da gab es diese einstweilige Anordnung, wo man mal gesagt hat, stopp, so nicht. Aber das ist eine einstweilige Anordnung, da kann man noch nichts richtig draus herleiten. Da warten wir auf die Hauptsacheentscheidung. Was jetzt schon auffällt, ist, dass das Gericht durchaus auf die dort etablierten vorläufigen Maßstäbe zustimmend Bezug nimmt. Da wird offensichtlich eine neue Rechtsprechungslinie begründet. Also es zitiert sowohl die Entscheidung zur absoluten Obergrenze, wo das auch schon ein Thema war, aus 2023, als auch diesen Beschluss zum Gebäudeenergiegesetz. Und das wird jetzt so ein bisschen so kanonisch, glaube ich, fortgeschrieben. Also in dem konkreten Verfahren hier sagt es ja alles in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, Sie sind da schon an so einer Maßstabsbildung dran. Und wir werden da sicher irgendwie in einem Hauptsacheverfahren zum Gebäudeenergiegesetz Näheres zu lesen. Ist natürlich eine ganz problematische Sache, wenn das Gericht hier so Rationalitätsstandards an die Gesetzgebung anlegt, die über das Geschäftsordnungsrecht hinausgehen. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Das Gericht ist, glaube ich, deswegen hier auch, hält sich sehr bedeckt.
Jedenfalls im Moment noch zurückhalten, wo es nicht muss. Ja. Ne? In Ihrem Gastbeitrag für Berg aktuell, den packen wir natürlich in die Shownotes, haben Sie geschrieben, das Bundesverfassungsgericht schlage in dem Urteil vom Dienstag einen knapp lakonischen Ton an, der ihm gut stehe. Ich muss sagen, mir ist die Tonalität der Entscheidung auch ausgefallen, auch die der Pressemitteilung, jetzt mal abgesehen von dem Technik-Fail, der Kommunikation am Abend vorher und so. Ich finde tatsächlich, dass die Formulierungen ungewöhnlich sind für Karlsruhe. Also nicht nur ungewöhnlich knapp, sondern auch ungewöhnlich klar, sehr verständlich und in Teilen fast schon simpel formuliert. Ich habe mich da schon so ein bisschen gefragt, ob das Bundesverfassungsgericht uns vielleicht nochmal daran erinnern will und uns vielleicht auch beweisen will, dass es recht hatte mit seinem Urteil aus, ich glaube, 2022, als die Wahlrechtsreform von 2020 gebilligt hat und gesagt hat, und das Wahlrecht ist auch nicht zu komplex.
Wäre doch begrüßenswert. Also ich fand die Entscheidung auch super, und das muss ja nicht nur das Wahlrecht so ein bisschen einfacher und verständlicher werden, sondern auch der Verfassungsgerichtsrechtsprechung tut es, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen abzurüsten, die 300 Seiten Entscheidung. Diese ist jetzt hier auch nicht ganz kurz, aber das ist schon irgendwie auch der Materie geschuldet. Aber diese 300 Seiten Entscheidung, die sind ja auch nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die fachrechtliche Öffentlichkeit einfach eine große Herausforderung. Und hier finden sich jetzt schon so einzelne kleine brillante Stilblüten drin, die mir sehr gut gefallen, von denen ich mir auch sicher bin, dass sie viel zitiert werden. Also ganz toll. Ich denke mal, es liegt wahrscheinlich auch am Einfluss der Berichterstatterin dafür, stelle ich mir zumindest vor, ist aber reine Spekulation, die dafür sorgt, dass hier ja diese stilistische Qualität von Urteilen, die ja ganz entscheidend ist, auch für die Rezeption wieder so ein bisschen stärker in den Vordergrund rückt. Und das gefällt mir jedenfalls sehr gut an der Entscheidung.
Das ist ein bisschen lustig, das vielleicht zum Abschluss. Ich hatte den Eindruck, dass sich nach dem Urteil am Dienstag wirklich alle gefreut haben. Alle fanden es auf allen Seiten total super, haben sich selbst gefeiert und gesagt, das Urteil ist eine Klatsche für alle anderen. Das ist ja immer total herrlich, die berühmt-berüchtigte Klatsche. Das heißt, Sie mögen das Urteil auch. Also auch wir Juristinnen und Juristen freuen uns, oder wie? Wie kann das denn sein? Was hat das Bundesverfassungsgericht denn da richtig gemacht?
Man muss ja auch mal loben können. Nein, das ist wirklich irgendwie, finde ich, eine schöne Entscheidung. Man sieht an einigen Punkten dann die Kompromisse, aber das gehört bei so einer wichtigen Entscheidung irgendwie auch dazu.
Herr Professor Wischmeier, das war es schon. Ich danke sehr und ich muss sagen, ich habe selten so gut und klar über das Wahlrecht gesprochen. Schön, dass Sie bei Gerechtigkeit und Loseblatt waren. Vielen, vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Das hat uns bewegt.
Wir haben euch noch ein Thema mitgebracht, um das es in dieser Woche vor dem Bundesgerichtshof ging. Der 5. Strafsenat in Leipzig hat am Mittwoch darüber verhandelt, ob ein Urteil wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen hält.
Normalerweise bringen wir euch eigentlich keine Verhandlungstermine mit, einfach aus dem einfachen Grund, dass sich die Erzählung dann oft doppelt, wenn später das Urteil kommt. In diesem Fall haben wir uns aber aus Gründen, wie ich sagen möchte, entschieden, schon von der Revisionsverhandlung vor dem BGH zu berichten. Und zwar aus drei Gründen. Erstens ist das einfach ein wichtiger Fall. Zweitens ist es ein seltener Fall. Strafrechtliche Hauptverhandlungen vor dem BGH sind sehr selten. Ich glaube, unter 5% der Revision werden tatsächlich dann verhandelt. Und hier geht es um sehr, sehr besondere Umstände. Und die liegen in der Tat und in der Angeklagten. Denn es geht um Irmgard F. Wir kürzen hier diesen Namen erstmal weiterhin ab. Und diese Angeklagte war von 1943 bis 1944 Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Die Frau ist heute 99 Jahre alt. Und aus naheliegenden Gründen wird dieses Verfahren deshalb gern als der vielleicht letzte NS-Prozess in Deutschland bezeichnet. Rein statistisch ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass dieses Verfahren einfach irgendwann durch Tod der Angeklagten enden könnte, was ihr selbstverständlich niemand wünschen möchte. Aber das wäre auch deshalb nicht so selten, nicht so ungewöhnlich, weil es schon mal passiert ist in genau so einem Verfahren. Nämlich in dem Fall John Demjanjuk ist der Angeklagte, eben Herr Demjanjuk, verstorben, nachdem er Revision gegen seine Verurteilung eingelegt hatte. Und der BGH konnte damals nicht mehr darüber entscheiden, wie seine Teilnahme an den NS-Verbrechen zu werten war.
Was wird der Frau denn eigentlich konkret zur Last gelegt?
Die ist verurteilt worden vom Landgericht Itzehoe. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, Henrik? Ich habe erfahren, das ist dein Geburtsort.
Itzehoe, ja.
Mhm. Itzehoe, toll.
Bitte nicht Itzehoe oder Itzehoe.
Ja, also vom Landgericht Itzehoe ist Irmgard F. verurteilt worden, weil sie Beihilfe zur systematischen Tötung der Gefangenen im Lager Stutthof geleistet haben soll. Und zwar, indem sie Schreibarbeiten gemacht hat. Habe sie die Haupttäter, also die Männer in der Lagerkommandantur, schwieriges Wort, willentlich dabei unterstützt, Gefangene grausam zu töten oder das eben versucht zu haben. Es gibt nämlich auch noch 5 Fälle der Beihilfe zum versuchten Mord. Dafür hat sie Ende 2022 eine Bewährungsstrafe bekommen von 2 Jahren, was auch damit zusammenhing, dass sie nach Jugendstrafrecht verurteilt worden ist. Das wird ja in der Öffentlichkeit grundsätzlich nie verstanden, wenn man, ich glaube, in dem Fall war sie dann damals 97 Jahre alt. Aber es lag halt daran, dass sie zum Zeitpunkt der Tat 1943 18 Jahre alt war.
Was genau hat sie dort getan?
Sie saß im Vorzimmer des Lagerkommandanten und war dort, schönes Wort, Stenotypistin. Sie hat also geschrieben. Und es ist so ein bisschen, glaube ich, streitig, ob sie wirklich so eine Art Chefsekretärin war. Manchmal heißt es, es gab gar keine anderen Schreibkräfte. Es gab wohl jedenfalls nicht viele. Sie hat wohl jedenfalls über sehr, sehr vieles geschrieben oder hat eben vieles aufgeschrieben. Sehr viel ging über ihren Schreibtisch. Und diese Sekretariatstätigkeiten seien für die Organisation des Lagers Stutthof und für die grausamen systematischen Tötungshandlungen dort notwendig gewesen, hat das Landgericht Itzehoe entschieden. Sämtliche Befehle in der Kommandatur seien in ihrem Vorzimmer erstellt worden, heißt es in dem Urteil des Landgerichts. Und das waren grauenhafte Befehle. Dort sind Häftlinge vergast worden, haben unter lebensfeindlichen Bedingungen gelitten, die immer schlimmer wurden, vor allem ab dem Sommer 1944. Von dort aus sind Häftlinge verschickt worden in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und natürlich auf die furchtbaren Todesmärsche verschickt worden. Es ist auch erwiesenermaßen so, dass wohl die Giftgasbestellungen über den Schreibtisch von Irmgard F. gegangen sind, mit denen am Ende mindestens 1.000 Menschen sind dort mit Zyklon B getötet worden. Und 9.500 Menschen sind infolge der bewusst herbeigeführten lebensfeindlichen Bedingungen in dem Lager gestorben. Bei der Urteilsverkündung hat der Vorsitzende Richter gesagt, dass Irmgard F. von ihrem Dienstzimmer auf den Sammelplatz schauen konnte. Also da, wo elende Gefangene, so steht es im Urteil, oft tagelang warten mussten. Das Krematorium in dem Lager sei jedenfalls im Herbst 1944 ununterbrochen in Betrieb gewesen. Rauch und Gestank hätten über dem Lager gelegen. Es sei schlicht außerhalb jeder Vorstellungskraft, dass die Sekretärin von den Massentötungen nichts bemerkt habe. Und der Richter hat eben auch gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, die Frau war eine zivile Angestellte. Die Angeklagte hätte jederzeit ihre Anstellung kündigen können. Die Irmgard F. hat wohl auch noch ein besonderes Vertrauensverhältnis gehabt zu dem Lagerkommandanten. Das war ein Mann namens Paul Werner Hoppe. Die haben sich wohl so gut verstanden, dass sie später sogar noch einen Teil ihrer Flucht zusammen zurückgelegt haben, nachdem sie sich dann abgesetzt haben.
Hat Irmgard F. denn selbst irgendwas zu den Vorwürfen gesagt?
Sie hat sehr, sehr wenig gesagt. Also dazu muss man wissen, das haben vielleicht auch viele Leute gelesen, da ist sie so ein bisschen fast schon bundesweit berühmt geworden, muss man sagen, dass sie erst gar nicht an der Hauptverhandlung in Itzehoe teilnehmen wollte. Sie ist deshalb sogar aus ihrem Seniorenheim in Quickborn geflohen und wurde Stunden später in Hamburg von der Polizei aufgegriffen, ist danach dann in U-Haft gesteckt worden und musste ein elektronisches Armband tragen. Im Prozess hat sie dann lange gar nichts gesagt, ich glaube tatsächlich 40 Tage lang nicht. Am 40. Verhandlungstag, also vor dem Urteil, hat sie ihr Schweigen gebrochen, wobei man natürlich sagen muss, es ist ihr gutes Recht zu schweigen. Sie ist eine Angeklagte in einem Strafverfahren. Und dann hat sie gesagt, es tue ihr leid, was alles geschehen sei. Da ist dann aber der Wortlaut zu beachten, denn sie hat gesagt, ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist natürlich alles andere als ein Schuldeingeständnis.
Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Schöner hätte man es nicht zusammenfassen können. Wieso hat Ihre Verteidigung jetzt Revision eingelegt?
Also die beiden Verteidiger waren wohl schon während des Prozesses immer mal wieder nicht einverstanden mit einigem. Die haben mehrere öffentliche Presseerklärungen rausgegeben, das kann man nachlesen, packen wir euch in die Shownotes. Also es ging wohl um die Position und so das Auftreten eines Sachverständigen. Es gab wohl eine In-Augenscheinnahme des Lagers, also das ist heute eine Gedenkstätte, außerhalb der Hauptverhandlung. Also da gab es einiges, was denen nicht gepasst hat. Aber sie haben jetzt offensichtlich die Revision nur auf die ausgeführte Sachrüge gestützt, also das Urteil materiellrechtlich angegriffen. Sie haben in einem dieser schriftlichen Statements nach der Hauptverhandlung erklärt, sie hielten ein Verfahren wegen Beihilfe zum Mord gegen eine Schreibkraft, die nicht in eine irgendwie geartete Befehlskette eingebunden gewesen sei, für ein rechtliches Novum und meinen eben auch vor allem die gerichtlichen Feststellungen des Landgerichts Itzehoe zum Vorsatz müssten nochmal überprüft werden.
Und ist das so?
Ich habe meine Zweifel, ehrlich gesagt. Sie haben vielleicht durchaus ein Punkt. Also wenn man sich die bisherige Rechtsprechung zu Befehlsempfängern in der Tötungsmaschinerie der Nazis ansieht, dann muss man sagen, erstens mal bedauerlicherweise, da gibt es noch nicht besonders viel, weil die Deutschen haben bekanntlich wahnsinnig lange gebraucht, um überhaupt anzufangen, diese Delikte wirklich aufzuarbeiten. Über Jahrzehnte wurden erstmal eigentlich nur die obersten verurteilt. Und alle anderen, da wusste man nicht so richtig, wie man einen Grip dran kriegen soll. Das Problem liegt ja auf der Hand. Es gab also ja zahllose Menschen, die in diesem System mitgewirkt haben, die Befehle entgegengenommen haben, aber die nicht unmittelbar selbst getötet haben. Auf der anderen Seite hat das System natürlich nur funktioniert, weil all diese Rädchen in der Maschinerie funktioniert haben. Aber im normalen Strafrecht, in Anführungszeichen, braucht man eben eine vorsätzlich begangene Haupttat, zu der man vorsätzlich Beihilfe leisten wollen muss. So. Und wie soll man das so dann Grip dran kriegen sozusagen. Denn es ging halt eben um eine Maschinerie, die auf effizientes Töten ausgelegt war. Wer war denn der Täter, wenn Menschen in der Gaskammer gestorben sind? Also wer wären dann die Täter, wer waren die Gehilfen? So, und die erste echte Wende würde ich sagen, es gab dann die Mauerschützenfälle, da gab es dann zum ersten Mal, dass eben auch Befehlsempfänger tatsächlich verurteilt worden sind als Täter. Aber die echte Wende in den NS-Fällen kam eigentlich erst 2011. Den Fall habe ich vorhin schon angesprochen, das war der Wachmann John Demjanjuk. Und der ist verurteilt worden vom Landgericht München II damals. Der war im Vernichtungslager Sobibor. Und zwar ist der verurteilt worden wegen Beihilfe zum Mord an 28.060 Menschen und eben erstmals ohne konkreten Tatnachweis. Das war halt der Witz daran. Ohne, dass man gesagt hat, an welcher Tat warst du wie beteiligt oder hast du, welche Tat hast du wie unterstützt. Demjanjuk ist dann, wie gesagt, verstorben, bevor der BGH seine Revision überprüfen konnte. Den nächsten bekannten Fall gab es dann 2016. Das war die Verurteilung von Oskar Gröning, ebenfalls wegen Beihilfe zum Massenmord. Der war in Auschwitz so eine Art Aufseher gewesen. Und er hat bewaffnet und in Uniform an der Rampe gestanden, an der die Häftlinge in dem KZ Auschwitz ankamen. Wie gesagt, beide hatten niemanden aktiv selbst getötet, sondern es hat den Gerichten da, und das war halt das Novum, gereicht, dass sie, also runtergebrochen, ne, gereicht, dass sie Teil der Tötungsmaschinerie waren.
Und inwiefern könnte das jetzt bei Irmgard F. anders sein?
Naja, die Verteidiger meinen offenbar, dass eine Schreibkraft, eine Sekretärin nicht mit einem Wachmann oder einem Aufseher zu vergleichen sei. Ich halte das für ein ziemlich zweifelhaftes Argument, muss ich sagen, vielleicht sogar eher umgekehrt. Für mich ist das eher ein Erstrechtsschluss. Also wenn schon ein Wachmann, der eben nicht an einer, ich sag mal jetzt wirklich brutal Gaskammer steht, als hinreichend wichtiger Teil der Maschinerie betrachtet wird, wie soll man dann jemanden beurteilen, über dessen Tisch vielleicht Giftgasbestellungen gehen? Also finde ich jetzt nicht besonders überzeugend. Außerdem stellen die Verteidiger darauf ab, dass Irmgard F. nicht in eine Befehlskette eingebunden gewesen sei. Das könnte auf der einen Seite vielleicht zielführend sein, weil der BGH tatsächlich darauf abgestellt hat, dass bei Personen auf unterer Hierarchieebene, die nicht selbst unmittelbar an den Tötungen beteiligt waren, für eine Strafbarkeit wegen Beihilfe also immer noch verlangt hat, dass die Handlungen der Beschuldigten die Tathandlung der unmittelbaren Täter und Täterinnen unterstützen müssen. Das ist jetzt erstmal irgendwie Theorie, aber so richtig sehe ich den Punkt der Verteidigung da auch nicht, weil der BGH stellt ja nicht darauf ab, dass die Leute in der Befehlskette eingebunden waren, sondern dass die auf unterer Hierarchieebene waren. Das sehe ich dann nicht, auch da würde ich sogar eher im Gegenteil sagen, die Frau war eine zivile Sekretärin. Anders als eine Soldatin hätte sie einfach gehen können. Genau wie der Richter am Landgericht Itzehoe gesagt hat, sie hätte jederzeit ihre Anstellung kündigen können. Aber es gibt trotzdem eine Frage, deswegen haben wir euch das Verfahren jetzt auch schon mitgebracht, die echt spannend werden könnte. Nämlich die Frage ist, ob es nicht einen Unterschied macht, dass Irmgard F. nur in Stutthof gearbeitet hat. Denn Stutthof war eben offiziell nur, man wagt es wirklich kaum zu sagen, ich entschuldige mich dafür, ein normales Konzentrationslager. Also es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Konzentrationslagern und Vernichtungslagern. Konzentrationslager sind vor allem Haft- und Zwangsarbeitslager, auch wenn dort auch Menschen ermordet worden sind. Aber das war quasi ein Nebeneffekt. In den Fällen, über die die Gerichte, also vor allem der BGH, bisher entschieden haben, ging es aber immer um echte Vernichtungslager, also um wirklich Todesfabriken, die dazu dienten, ganz primär ihre Insassen zu vernichten. Also das Landgericht Itzehoe ist davon ausgegangen und hat sich dabei auch auf historische Expertinnen und Experten gestützt, dass auch Stutthof ab Sommer 1944, also auch als Irmgard F. noch dort war, faktisch ein Vernichtungslager war, auch wenn es nie so umbenannt worden ist in der grauenvollen Verwaltungsmaschinerie der Nazis. Aber die Umstände dort müssen so schlimm gewesen sein, dass die Leute einfach quasi aufgrund dieser Umstände gestorben sind. Jedenfalls bis dahin war es aber eben wohl nur offiziell und auch faktisch ein Konzentrationslager. Und das ist halt jetzt die Rechtsfrage, ob das einen Unterschied macht.
Genau, aber da, wie kann das denn rechtlich von Bedeutung sein, um welche Art von Konzentrationslager es geht? Denn immerhin sind die Haupttaten ja in dieser Maschinerie-Rechtsprechung sozusagen dann doch auch vorhanden.
Naja, man muss halt abwarten, ob der BGH einen Unterschied machen wird. Aber immerhin war es jetzt so, dass der Generalbundesanwalt überhaupt dafür gesorgt hat, dass es eine Hauptverhandlung gegeben hat. Und zwar aus eben diesem Grund, weil er gesagt hat, der BGH hat noch nicht darüber entschieden, ob das einen Unterschied macht. Also ob es auch um Beihilfe zum Mord gehen kann, wenn nicht primärer Zweck dieses Lagers, in dem diese untergeordneten Beschäftigten tätig waren, der Mord war sozusagen. Denn, und das ist, da ist auch schon was dran. Also das Landgericht München II hat in der Sache Demjanjuk tatsächlich seine Argumentation zentral auf dieses Vernichtungslager gestützt. Dieses Vernichtungslager habe dem einzigen Zweck der massenhaften Ermordung der jüdischen Bevölkerung Europas gedient, heißt es in dem Urteil. Und schon deshalb habe die Tätigkeit aller Wachleute im Lager den Hauptzweck dieses Vernichtungslagers gefördert. Also auf diesen Hauptzweck, die Tötung, wird halt gerade abgestellt. Da kann man sich schon fragen, reicht es dann, wenn es eben kein Vernichtungslager war, sondern nur ein Konzentrationslager? Der BGH sieht es offenbar vielleicht auch so, immerhin hat er ja eine Hauptverhandlung anberaumt und sehr viele Menschen haben diesen Prozess offensichtlich für mindestens ebenso interessant gehalten wie wir. Es war nämlich echt voll in Leipzig und das, obwohl der 5. Strafsenat sogar schon umgezogen war in das Gebäude des Bundesverwaltungsgerichts. Also ne, kurz zur Erläuterung, nur der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs sitzt nicht in Karlsruhe, sondern in Leipzig. Ich war leider nicht vor Ort. Der BGH hat sich aber wohl nach allem, was man lesen konnte, noch nicht in die Karten schauen lassen am Mittwoch. Es waren natürlich vor Ort die Anwältinnen und Anwälte von 23 noch lebenden Nebenklägern und Nebenklägerinnen. Und alle haben, wie auch der Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts, gefordert, die Revision von Irmgard F. gegen das Urteil zu verwerfen. Am Ende, finde ich auch noch erzählenswert, hat die Anwältin eines inzwischen 96 Jahre alten Nebenklägers, der heute in Israel lebt, eine Erklärung ihres Mandanten verlesen. Und hat verlesen, das KZ Stutthof sei in der Zeit, in der er dort inhaftiert war, ein monströses Vernichtungslager gewesen. Diejenigen, die behaupten, sie hätten nur Anweisungen befolgt, sind meiner Meinung nach Komplizen der Vernichtungsmaschinerie, hat dieser 96 Jahre alte Mann seiner Anwältin mitgegeben. Und er hat sich ganz unjuristisch gewünscht, dass Irmgard F. einen Fehler eingestehe und Bedauern äußere. Dass das in der Revision in Karlsruhe passiert, ist natürlich ganz extrem unwahrscheinlich, denn Irmgard F. war gar nicht vor Ort. Anders als vor dem Landgericht in der Hauptverhandlung muss sie vor dem BGH auch nicht erscheinen. Das ist ja nur noch ein Rechtsgespräch, wenn es denn überhaupt mal stattfindet. Das führen ja ihre Verteidiger für sie. Und das war es ja dann ja auch jetzt schon mit Verhandlungen. Also ich denke, darauf, dass Irmgard F. sich entschuldigt, können die noch verbliebenen, noch überlebenden Nebenklägerinnen und Nebenkläger leider lange warten. Der BGH will seine Entscheidung am 20. August verkünden.
Die große, weite Welt.
Vergangene Woche hatten wir ein Gespräch mit dem amerikanischen Professor Russell Miller und darin sagte er unter anderem, das Ansehen des Supreme Courts sei auf einem historischen Tiefstand.
Man kann dann zugeben, dass beim Supreme Court läuft es nicht gut. Es genießt, wenn man das sagen darf, das schlechteste Noten oder Akzeptanz aller Zeit jetzt. Das heißt, das Publikum hat dann überwiegend die Vertrauen an das Supreme Court verloren.
Und jetzt schon kündigte Joe Biden in Texas bei einer Rede in der Lyndon B. Johnson Bibliothek eine Reform des Supreme Courts an. Was ein schönes Indiz dafür ist, welche eine Relevanz auch jenseits des Atlantiks der Podcast Gerechtigkeit und Loseblatt hat.
Oh, ey, für nix zu schade, der wie du willst. Ja. Nein, jetzt machen wir weiter, das ist ein ernstes Thema hier.
Lyndon B. Johnson hat übrigens 1968, das finde ich ganz interessant, seine Kampagne ebenfalls für eine Wiederwahl beendet. Also irgendwie Inszenierung und historische Continuity, das haben sie da echt drauf in den USA. Biden sprach in seiner Rede von gefährlichen Entscheidungen des Supreme Courts und einem schwachen Ethikcode und spricht dann auch die Zweifel der Öffentlichkeit am Supreme Court an, über die wir mit Russell Miller gesprochen hatten. Dazu gibt es ein Faktenpapier auf der Webseite des Weißen Hauses und einen Gastbeitrag Bidens in der Washington Post. Ihr findet alles wie immer in den Shownotes.
Was hat Joe Biden denn jetzt vor?
Er stützt seine Ideen auf drei Punkte. Er spricht von 3 bold reforms to restore trust and accountability to the court and our democracy. Also kleiner geht es quasi nicht. Vertrauen in die Demokratie und den Supreme Court will er wiederherstellen. Der erste Punkt ist eigentlich wirklich eine massive Verfassungsänderung. Es soll nämlich keine Immunität für frühere Präsidenten mehr geben.
Das ist ja jetzt kein Thema für den Supreme Court, sondern das ist eine Reaktion auf das Urteil des Supreme Courts zur Immunität von Donald Trump.
Ja. Das ist im Grunde eine Korrektur des Supreme Courts. Dann will er die Amtszeit der Richter begrenzen auf 18 Jahre. Derzeit genießen die Richter dort ja ein lebenslanges Sitzrecht sozusagen. Und das soll natürlich den Einfluss über Generationen begrenzen und damit auch die Macht des Präsidenten. Denn wir wissen, durch die Personalpolitik am Supreme Court hat Donald Trump dafür gesorgt, dass es diese konservative Wende des Supreme Courts überhaupt gibt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und drittens soll der Ethikcode überarbeitet werden. Derzeit gibt es so ein Supreme Court Ethikcode, den der Supreme Court sich selbst gegeben hat, und künftig soll den ein Kongress verbindlich verabschieden und auch dann durchsetzen können, dass dieser Code of Conduct dann auch eingehalten wird.
Womit die Vereinigten Staaten weiter wären als wir, ne?
Ja, genau. Also ich habe da mal nachgeschaut, habe aufgehorcht, dachte, Ethikcode, haben wir eigentlich sowas? Hatte ich offen gesagt nicht auf dem Schirm. Mhm. Und wir haben sowas beim Bundesverfassungsgericht, kann man da abrufen, gibt so Verhaltensleitlinien. Da geht es dann um so Sachen wie Ansehen des Gerichts, die Würde des Amtes und das Vertrauen in die Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Neutralität und Integrität. Neben der richterlichen Tätigkeit meint das dann auch so Nebentätigkeiten, also etwa das Verbot, verfassungsrechtliche Gutachten zu erstatten und so weiter. Hat aber bislang in unseren Debatten offen gesagt, also soweit ich weiß, keine Rolle gespielt. Wie gesagt, ich muss erstmal nachschauen, ob es sowas überhaupt gibt. Der Supreme Court wiederum hat...
Der ist auch noch gar nicht so alt, der Ethikcode, meine ich. Und das lief auch tatsächlich alles sehr im Hintergrund ab und ist nie besonders öffentlich ausgetragen worden.
Es gab jedenfalls auch nicht eine Debatte darüber, ob jetzt zum Beispiel ein Merkel-Essen mit diesem Code vereinbar wäre oder ob der die Notwendigkeit einer Codeverschärfung jetzt hervorrufen würde. Das alles gab es nicht. Aber es gibt ihn. Der Supreme Court hat nun also auch so einen Ethikcode und da drängt Biden auf eine Überarbeitung und stärkere Verbindlichkeiten. Er nennt als Beispiel für die Probleme, die es dort gab, dass nicht offengelegte Geschenke an Richter von Personen gab, die Interessen an Fällen vor dem Gericht haben, an bestimmte Interessenskonflikte im Zusammenhang mit den Aufständischen des 6. Januars, als also das Kapitol gestürmt wurde. Und das alles werfe also berechtigte Fragen zur Unparteilichkeit des Gerichts auf.
Ja, das muss man vielleicht auch noch mal so deutlich sagen. Es gibt ja nun in Deutschland auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es irgendwie korrupte Richterinnen oder Richter am Bundesverfassungsgericht gäbe. Wobei man, glaube ich, schon mit zumindest einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es Korruptionsvorwürfe gegen mehrere Richter des Supreme Courts gibt.
Ja, genau. Also die Debattenschärfe ist dort sicherlich eine andere. Ob jetzt ein Grundvertrauen an die Bundesverfassungsrichter durch alle Parteien hinweg vorhanden ist, da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Aber wie auch immer, wir bleiben beim
Supreme
Court.
Ich habe ja auch nicht von Vertrauen, sondern von Anhaltspunkten gesprochen. So, also da meine ich nur einfach sozusagen, die Debattenschärfe ist viel, viel größer, weil es auch einfach viel mehr Anhaltspunkte dafür gibt, dass es tatsächlich Korruption gibt am US Supreme Court, als dass es irgendwelche Anhaltspunkte für so eine Korruption in Karlsruhe gäbe. So, mehr will ich nicht sagen.
Ja, naja, also es gibt tatsächlich offenbar bestimmte Vorfälle. Also es gibt Skandale, dass auch ein Richter zum Beispiel irgendwie nicht offenlegen wollen, dass er Geschenke für Luxusreisen von einem milliardärenschweren Gönner bekommen hat. Es geht um Immobilienverkäufe und ähnliches. Dann soll ein besonders rechter Richter, Samuel A. Alito Jr. Soll mit seiner Frau vor dem Haus irgendwie provokative Flaggen aufgehängt haben, also unter anderem eine umgedrehte US-Flagge, was Symbol dafür ist, dass die Wahl gestohlen wurde. Und die Pine Tree Flag, das ist ein sehr auch eine Far-Right-Erkennungsflagge, die aber noch auf die Zeit des Unabhängigkeitskriegs zurückgeht. Also ja, da ist ein bisschen mehr Rambazamba in am Supreme Court als bei unserem Bundesverfassungsgericht, das nur gelegentlich irgendwie ein Urteil im Internet verschusselt.
Wie kommen denn jetzt die Vorschläge von Joe Biden an?
Ja, also die erste Kritik liegt auf der Hand. Biden wird Stand jetzt keine erforderliche Mehrheit für so tiefgreifende Reformen im Kongress bekommen. Das erkennt man hinter vorgehaltener Hand auch im Weißen Haus an. Also da gibt es so diverse Pressequotes, die dann sagen, naja, wissen wir schon. Biden selbst sagte, wir finden einen Weg. Naja, also er ist eine lame duck. Mhm. Der Begriff kommt aus den USA und er schlägt jetzt auch voll durch. Wer sich nicht wiederwählen lassen will, der hat jetzt auch nicht mehr irgendwie großartig rumzugestalten. Es gibt aber auch Kritik am Verfahren. Die Debatte um den Supreme Court hat ihren Anfang natürlich nicht bei uns im Podcast genommen. Sie brodelt schon viel länger, vor allen Dingen seitdem der Supreme Court eben so konservative Urteile fällt. Und da gibt's einige Organisationen, die Reformvorschläge gemacht haben. Fix the Court heißt eine Allianz, American Civil Liberties Union, die ACLU, die hat sich da engagiert, die ist sehr bekannt. Und United for Democracy, insgesamt sind das immerhin über 140 Organisationen, die sich unter diesem Namen vereinen. Und das Problem ist jetzt, sie wurden offenbar nicht von Biden gefragt, sondern Biden stützte sich einfach auf eine Kommission, die immerhin bipartisan zusammengesetzt wurde, also aus beiden Parteien. Aber irgendwie erinnerte mich das ein bisschen an die Juristenausbildung, ehrlich gesagt. Wir fragen mal lieber eine Kommission.
Mhm, bloß nicht die Expertinnen fragen.
Mhm. Vor allen Dingen nicht die Zivilgesellschaft einbinden, das kommt dann immer besonders gut an. Mit dem großen Unterschied natürlich, dass Biden und seine Kommission wenigstens Reformbedarf anerkennen. Die Republikaner, die kritisieren das Ganze als reine PR. Das sei alles jetzt plötzliche Unzufriedenheit mit dem Supreme Court, die durch dessen konservative Urteile zustande kommt. Da empfehle ich übrigens immer noch das Russell Miller-Interview, was wir geführt haben, weil der auch so ein bisschen darauf drängte, den Supreme Court, so interpretiere ich ihn jedenfalls, juristisch zu stellen und sich nicht alleine darüber aufzuregen, dass die Stoßrichtung politisch einem vielleicht nicht passt. Es gibt aber auch durchaus Stimmen, die sagen, diese Festlegung Bidens sei durchaus enorm wichtig, weil es eben diese Skandale gab. Wir haben eben drüber gesprochen. Ich glaube, richtig ist in jedem Fall, um das Ganze mal wieder aufs Politische zurückzuzonen, der Vorstoß ist ein weiterer Baustein für die Harris-Kampagne, denn zu deren Säulen gehört auch ganz klar, no one is above the law. Wir wollen also wieder für Rechtsstaat im Sinne von Bürgerrechten, aber eben auch Kontrollierbarkeit der Macht streiten. Und da hilft es natürlich, wenn der noch amtierende US-Präsident sowas raushaut.
Wie meinen?
Wir haben jetzt noch was Kurzes für euch mitgebracht, was wir aktuell nur erzählen können. Wir haben es noch nicht wirklich überprüft. Ich habe allerdings eine sehr glaubhafte, mir persönlich bekannte Quelle und es kursiert jetzt auch schon bei Twitter. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das tatsächlich so passiert ist. Und zwar, du hast es gerade schon noch einmal kurz mitgenommen, Hendrik, ein kleiner Diss gegen das Jurastudium und seine überfälligen Reformen. Man muss sagen, man kann jetzt wieder was Hübsches sehen. Das JPA in Hamm hat die sogenannte Todesliste veröffentlicht. Also das ist diese, die Todesliste ist natürlich kein offizieller Begriff, das ist die Liste mit den Prüfnummern der Prüflungen des ersten Staatsexamens, die durchgefallen sind. Dass die veröffentlicht wird, ist normal, ne? Ihr kennt das alle da draußen, dieses Grauenvolle, man klickt ständig drauf und guckt, oh Gott, stehe ich auf dieser Liste? Aber die ist jetzt offensichtlich, und da schließt sich der Kreis zum Bundesverfassungsgericht, am Mittwoch versehentlich vorab veröffentlicht worden, und zwar in einer Art von Arbeitsversion. Und diese Arbeitsversion trug den Titel, und man möchte ihn sich bitte auf der Zunge zergehen lassen, Internet-Blockversager.
Wo ich mich frage, wer ist denn der Internet-Blockversager, wenn hier ständig Dokumente rechts und links raussuppen?
Wir haben uns erstmal gefragt, was ist das für ein komisches Wort? Der Block der Versager oder was? Ich habe mal nur so ein bisschen rumgegoogelt. Diesen Begriff gibt es offenbar seit langem und den gibt es auch nur in der juristischen Ausbildung. Und er will sagen, das sind diejenigen, die den schriftlichen Block nicht bestanden haben. So, also.
Ich finde es so schön, dass da absolut niemand gezuckt hat bei dem Begriff und gesagt hat, so klingt das vielleicht ein bisschen scheiße, sondern alle nur sagten so, ja, nee, das ist, ergibt vollkommen Sinn und das nennen wir jetzt so. Internet-Blockversager ist völlig in Ordnung und da habe ich gar kein Störgefühl.
Ja, ich nehme an, das Internet steht für, das ist die Liste, die ins Internet soll, nur so interner Titel aus der Behörde. Und Blockversager ist halt offenbar ein ganz normaler Begriff, der auch offiziell innerhalb der Justizprüfungsämter genutzt wird. Wir haben Stand jetzt, es ist Donnerstagmittag, 12.12 Uhr.
noch keine Stellungnahme des Justizprüfungsamts aus haben. Wenn wir den Artikel dafür schon irgendwie haben, fertig geschrieben haben sollten, wenn der Podcast rauskommt, wofür viel spricht, packen wir euch das natürlich in die Shownotes. Das JPA wird garantiert dazu etwas sagen wollen. Wie gesagt, das ist jetzt keine Erfindung des JPA in Hamm. Das müssen wir rausstellen. Diesen Begriff gibt es schon immer. Aber ehrlich gesagt wird es dadurch einfach so gar nicht besser. Ja. Ich möchte dazu einfach nur einen Twitter-User zitieren, der hat geschrieben, mehr muss man über diese Ausbildung nicht wissen. Und ich glaube, das ist genau die Wertschätzung, die die Jurastudierenden einfach so krass an allen Ecken und Enden vermissen.
Ich habe da zwei heiße Kommunikationstipps. Erstens vielleicht mal ein bisschen über die Begrifflichkeit nachdenken. Wir haben auch schon oft darüber diskutiert, also nicht hier im Podcast, aber anderswo, ob man denn von vollbefriedigend und befriedigend für Supernoten irgendwie sprechen muss. Und der zweite Tipp wäre, an alle Behörden, JPAs und Co., vielleicht mal die Prozesse bisschen überprüfen, weil diesen Government-Zeitbilder, wie gesagt, benutzen ganz viele Behörden. Ob die JPAs das auch machen, weiß ich nicht. Aber mal nachschauen, ob da gerade irgendwo was rauströpfelt, könnte ziemlich peinlich werden.
Und vielleicht ein paar Grundkurse in wertschätzender oder auch schlicht gewaltfreier Kommunikation wären vielleicht nicht total verkehrt. Aber das nur am Rande, egal wie lange der Begriff schon in der Welt ist und auch wenn er keine Erfindung des JPA in Hamm war.
So, damit sind wir eigentlich durch. Die Musik purzelt schon rein. Absichtlich, ich habe drauf gedrückt. Ne? Die ist nicht jetzt einfach so unabsichtlich rausgesuppt, sondern wir wollten die Musik ist da.
Die Musik ist da, die Musik kommt rein und wir sind raus, wie wir so gern sagen. Wie immer, Feedback, Lob und Kritik gerne über die sozialen Medien direkt an uns oder per Mail an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Unbedingt den Podcast abonnieren und die Sterne nicht vergessen.
Bis nächste Woche, bleibt uns gewogen.
Adios.